stell dir einmal wirklich vor, du bekommst plötzlich und unerwartet eine Gehaltserhöhung von 500 Euro jeden Monat oder eine Rentenerhöhung in Höhe von 500 Euro oder eine Taschengelderhöhung. Wie klingt das für deine Ohren? Das ist doch ein Grund zum Jubeln. Was für ein Glück. Okay, der Urlaub muss vielleicht noch ein bisschen warten, aber die eine Investition oder das neue Auto oder was im Garten oder am Haus oder irgendwas schneller abbezahlen oder für die Kinder was zurücklegen. Also was für ein Glück. Finanzielle Möglichkeiten. Wow. Du empfindest Dankbarkeit gegenüber deinem Chef. Und ja, diese Wertschätzung hast du dir auch eigentlich verdient. Du warst treu, zuverlässig, hast gute Arbeit geleistet und du kannst dein Glück kaum fassen. 500 Euro jeden Tag mehr, jeden Monat mehr. Wie klingt das? Klasse. Ein großes Glück. Bis du erfährst, dass deine Kollegen alle 1000 Euro jeden Monat mehr bekommen. Haben auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Oh, was passiert? In Millisekunden verwandelt sich dein Glück in Wut und Enttäuschung. Obwohl du immer noch 500 Euro mehr bekommst, das Zusätzliche ist immer noch da, aber darüber kannst du dich nicht mehr freuen. Du fühlst dich eher, als hättest du 500 Euro verloren. Du bist traurig. Es ist verrückt, aber so sind wir. So sind wir Menschen. Wir definieren uns nicht über das, was wir haben oder bekommen, objektiv, sondern über das, was wir subjektiv nicht haben. Ich habe das mal mit der Tomate und dem Tomatenketchup versucht, ein bisschen darzustellen. Darüber, was wir nicht haben, darüber definieren wir uns. Subjektiv, was der andere mehr hat. Ob wir zufrieden oder unzufrieden sind mit dem, was wir haben, hängt nicht an den Dingen selber, sondern am Vergleich. Ich habe vielleicht ein schönes Auto, aber wenn ich sehe, was der andere für ein großes hat, dann wirkt meins ganz schön klein. Und das hören und sehen wir ständig, jeden Tag. Die klügsten Köpfe des Planeten, die verwenden all ihre Zeit, all ihre Energie, um uns von dieser einen Tatsache zu überzeugen. Du hast Mangel. Okay, das ist eine alte Mangel, das ist was anderes. Ich meine, du hast Mangel, das heißt, dir fehlt was zu einer guten Bewertung. Du bist unterdurchschnittlich. Dir fehlt das neue Smartphone S4000 oder der neue Rasierer, der noch zwei Klingen mehr hat oder das Auto, was noch mehr der Fortschritt in die Zukunft ist. Dir fehlt das alles, die ganze Werbebranche, die kümmert sich darum, dir einzureden, du hast Mangel. Du brauchst noch das und das und das prägt uns alle irgendwie. Wir wollen es uns alle ein bisschen schön machen. Wir wollen alle ein bisschen es schön haben. Unser Appetit auf Neues wird geweckt und wird immer größer. Und wenn das eine gesättigt ist, kommt dann gleich das andere und der Appetit kommt nicht zur Ruhe. Wir sind es gar nicht gewöhnt, nicht mehr so gut einkaufen zu können. Wir sind eine Konsumgesellschaft, aber das immer schneller, immer mehr, es geht gerade nicht. Und doch geht es doch irgendwie, der Onlinehandel boomt. Die Geschäfte sollen wieder öffnen. Aber muss man nicht manchmal auch einfach nichts kaufen? Okay, außer vielleicht Hefe oder Nudeln oder Klopapier. Was brauche ich eigentlich? Was habe ich eigentlich? Von wem lasse ich mir einreden, du brauchst noch das und das? Gegen all das setzen wir diese drei Worte, vier Worte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Das ist der zweite Satz vom Psalm 23, da machen wir heute weiter. Ich habe heute drei Punkte, drei Sätze. Das ist der erste. Mir wird nichts mangeln. Das heißt, wir müssen nicht auf dem Trampelpfad der Konsumgesellschaft hinterherlaufen. Geh doch andere Wege, geh neue Wege. Führe doch dein Leben unter der Überschrift, mir wird nichts mangeln. Da geht es nicht nur um die materiellen Dinge, Es geht darum zu sagen, ich habe genug. Wie das Mädchen den Teddy hat und es reicht. Ich habe alles, was ich brauche, so übersetzt neues Leben, die Bibel. Die Hoffnung für alle sagt, nichts wird mir fehlen. Ich habe einen Hirten, der mich versorgt. Nicht nur Schaf, sondern auch mich und dich. Ich kann dankbar leben. Ich muss nicht alles haben. Ich kann gar nicht alles haben. Der gute Hirte verspricht uns nicht, dass wir Luxus haben und dass es immer uns gut geht. Aber er verspricht uns und verheißt uns überfließendes Leben. Das heißt ewiges, unzerstörbares, echtes Leben. Echte Liebe, echten Frieden, echten Sinn und Hoffnung. Das ist doch unbezahlbar und das ist großartig. Das Leben ist gut und wir können jubeln. Uns geht's gut. Und da denken manche vielleicht an der Stelle, schon, aber bei mir sieht's nicht so rosig aus. Mir fehlt schon was. Vielleicht an finanzieller Seite, vielleicht aber auch in Beziehung oder auf Arbeit oder Gesundheit. Mir fehlt schon was, da findet jeder schon ein bisschen was. Ich will mal festhalten, wir leben allgemein in einem Land und in einer Zeit, ich weiß nicht, wie vielen Menschen der ganzen Menschheitsgeschichte zu allen Zeiten und an allen Orten es jemals so gut ging wie uns. Wie vielen? Es sind gefühlt 0,001% von allen Menschen. Wir sind so privilegiert. Und wie wenig selbstverständlich das ist, das merken wir gerade. Und da geht es uns auf dem Dorf ja noch ziemlich gut. Und wir haben alles. Es sind keine Kriegszeiten. Es gibt alles. Die Läden sind voll. Ich vergesse nicht, als mal jemand in der Jugendarbeit gesagt hat, Jugendarbeit Kamenz, wir sind reich. Werde ich nicht vergessen. Wir sind reich. Das war die Familie vom Jugendwart Dirk Meller. Hat mal bei einer Veranstaltung gesagt, ich glaube in Höckendorf, bei Kamenz. Die Familie hat gesagt, wir haben für uns definiert, wir sind reich. Die haben vom einen Jugendwartsgehalt gelebt, das ist nicht viel. Die hatten nicht sehr viel Geld, nicht sehr viele Mittel, aber die haben gesagt, wir haben für uns definiert, wir sind reich. Die Frage ist ja, wann bin ich denn reich? Wann habe ich denn genug? Wann mangelt es mir denn nicht? Wer ist denn eigentlich reich? Ist gar nicht so klar. Auf einer einsamen Insel, da ist der Millionär mit dem Geldkoffer viel ärmer dran als der Handwerker mit dem Werkzeugkoffer. Ich bin reich und du bist reich, denn es reicht für Gottes Reich. Was du hast, das kannst du nutzen für dich und für andere. Überfluss kannst du großzügig weitergeben. Mir wird nichts mangeln. Das ist ein Tor in die Freiheit. Darauf ausgerichtet kannst du sehen, was ist wirklich wichtig, was brauchst du wirklich. Jesus hat mal seine Freunde, seine Jünger gefragt, habt ihr jemals Mangel gehabt? Lukas 22, habt ihr jemals Mangel gehabt? Klingt ziemlich absolut. Und die Jünger sagen, wie aus der Pistole geschossen, nein, niemals, Herr. Das finde ich sehr eindeutig. Die haben nicht gesagt, warte mal, Jesus, müssen wir mal kurz überlegen. Naja, es ging uns schon meistens gut. Oh, passt schon. Nein, die Jünger sagen, niemals, never ever. Wir haben keinen Mangel erlebt mit dir. Das heißt doch nicht, dass die nicht auch Schmerz und Trauer und Verlust hatten. Doch hatten die alles. Aber in der Nähe Jesu hat alles gereicht. Ist alles irgendwie, hat gepasst. Wie ist es bei dir? Wie geht's dir mit dem Mangel? Hast du Mangel gehabt? Wie ist deine Perspektive auf Geld, auf Reichtum an sich, auf die Beziehungen? Mein Leben kommt nicht aus den Dingen, die ich täglich nachjage. Mein Leben kommt aus dem, was ich vom guten Hirten empfange. Und das ist reichlich da für uns alle. Es reicht. Vielleicht nimmst du das mit in dieser Woche. Letzte Woche hatten wir Der Herr ist mein Hirte auf dem, wenn du aufstehst. Und heute vielleicht, wenn du dann nach dem Aufstehen ins Bad gehst und in den Spiegel schaust. Nimm das doch als zweites Gebet des Tages. Mir wird nichts mangeln. Schreib es dir auch ruhig auf eine Karte oder auf den Spiegel selber drauf. Mir wird nichts mangeln. Daran halte ich mich fest. Das war der erste Punkt heute. Mir wird nichts mangeln. Es reicht im Reich Gottes. Zweitens, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Also meine ist ziemlich klar, viele wissen das auch, grün. Aber nicht nur irgendein Grün, sondern das sonnendurchflutete Grün im Frühling. Hey, wir sind zuletzt von lauter Holz über den Herrnteich nach Hause gefahren und herrliche Felder. Oh, ich liebe das. Ein bisschen Schöpfungsschorsch, ja? Und da habe ich gesehen auf der linken Seite, da war so ein helles, leuchtendes Hoffnungsgrün gegen die Sonne so angestrahlt. Auf der anderen Seite, wo ich vom Auto rausgeschaut habe, da hat die Sonne drauf geschienen, da war das Grün schon nicht mehr so glänzend. Das sah ganz anders aus, ja? Psalm 23, da geht's weiter. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Ich stelle mir das vor, das ist genau so ein helles, grünendes, lebendiges, saftiges Grün. Wirklich, er legt mich, er ruht mich, er lagert mich auf einer grünen Wohnung, auf einer grünen Niederlassung, also ein Geborgenheitsort. Seit gestern früh sind bei uns direkt aus dem Fenster raus auf der Wiese hunderte Schafe. Passt genial, bin ich total dankbar, kann man beobachten. Also wer nach Steingrün kommt, hinterm Pfarrhaus auf der Wiese sind die Schafherde von Brechlers Händels jetzt. Da kann man das super sehen. Hey, die haben so eine schöne, grüne, saftige Weide und die stehen da und fressen. Ganz wunderbares Bild. Jesus, der gute Hirte, er sagt, dir wird nichts mangeln und ich weide dich. Nicht in einer kargen Staublandschaft, im verbrannten Gestrüpp, sondern ich wähle saftige Weideplätze. Warum? Das sind für Schafe einfach optimale Lebensräume. Gott möchte uns optimale Lebensräume ermöglichen und schenken, wo wir gut wachsen können, reifen können. Da können wir uns entwickeln, da können wir aufblühen. Wie geht's dir damit, mit deinen grünen Auen? Wo hat Gott dich in deinem Leben auf grüne Weiden geschickt? Wo hat er dich gesättigt, wo du aufblühen und dich entwickeln konntest? Neben der grünen Aue auch das frische Wasser. Er führt mich zum frischen Wasser, das gehört ja zusammen, Essen und Trinken. Das frische Wasser klingt herrlich, aber ist eigentlich gar kein frisches Wasser. Wirklich heißt es, er führt mich zum stillen Wasser. Zum stillen Wasser, habe ich noch nie gelesen und gehört. Aber wirklich heißt es, zum Wasser der Ruhe führt er mich. Menucha steht dort. Ruhe, Ruhestätte. Das klingt so ein bisschen wie Sabbat und Ruhetag. Das klingt so ein bisschen wie Hebräer 4. Es ist noch eine Ruhe für das Volk Gottes vorhanden. Gott, der Hirte, der führt uns zu einer Ruhe. Zu einer wirklichen Stille, zu einer Zufriedenheit. So wie ein Baby gestillt wird, das kann ich zurzeit ja ganz gut nachempfinden. Wenn ein Baby gut gestillt ist, dann ist es einfach zufrieden und jubelt innerlich, ganz glücklich. Psalm 131, Vers 2. Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Warum eigentlich das stille Wasser? Ist das vielleicht ein bisschen abgestanden oder so? Nein. Der Hintergrund ist der Hirte führt die Tiere nicht an einen reißenden Fluss oder Strom, wo es gefährlich wäre, wo sie mitgerissen werden oder so. Damit sie nicht in Gefahr kommen, sucht er ein stilles Wasser, wie eine Tränke, ohne Hektik, in Ruhe kann ich dort werden. Für uns heißt das, wir können in dieser Corona-Wüste der Welt gut überleben, wenn wir zur Ruhe kommen. An der Quelle des lebendigen Wassers. Das ist die Botschaft dieses Verses. Lass dich nicht aus der Ruhe Gottes bringen. Stilles Wasser. Lässt du dich stillen? Lässt du dich leiten zur Ruhe, zum lebendigen Wasser? Es ist wichtig, und das überlesen wir ja schnell, die Tatsache, dass der Hirte uns dahin führen muss, heißt, ich bin nicht automatisch da. Ich bin nicht schon von Anfang da auf der grünen Weide und beim Stillen, beim guten Wasser. Ich bin nicht von Anfang an und nicht automatisch einfach dort. Wir sind aufgefordert, hinzugehen. Ich muss loslaufen, ich muss starten, ich muss mich aufmachen. An den Ort, wo ich aufblühen kann. Ich habe diese Woche einen stillen Wandertag gemacht. Einen stillen Wandertag. Früh einfach los. Einfach losgegangen. Und es war super schön, aber auch super anstrengend. Man muss immer gucken, wo bin ich, wo geht's weiter, wo will ich hin? Immer zu schauen, wo geht's denn eigentlich lang? Ich war dann so froh, als ich dann auf dem Jakobsweg gelandet bin, habe ich mich gefreut. Ja, der ist ja hier ein bisschen nördlich, Irfurs Grün und so. Habe ich mich echt gefreut. Ich kann das nur empfehlen. Und da konnte ich einfach den Schildern folgen und da war ich geführt und das war ein schöner Weg. Und da war ich viel entspannter. Und trotzdem, der Weg muss gegangen werden. Ich muss gehen, ich muss mich schon auch leiten lassen. Ich kann nicht sagen, ach, das wird schon. Das ist das Zweite, der zweite Punkt. Grüne Aue, stilles Wasser, erfrischendes Wasser, Leben, Wachstum. All das will mir Gott schenken und all das hilft mir, dass ich keinen Mangel habe, trotz all dem Mangel, den wir weltlich, irdisch irgendwie haben. Der dritte und letzte Punkt, er erquickt meine Seele, heißt es im Psalm 23. Er erquickt meine Seele. Erquicken, was heißt das eigentlich? Hey, was du heute gesagt hast, das hat meine Seele erquickt. Oder, oh, ich habe gestern früh die Losung gelesen, mir wurde heute die Seele erquickt. Oh, wie alles wächst, eine Seelenerquickung. Das so redet doch keiner mehr, das versteht doch niemand. Was heißt denn das? Die Hoffnung für alle, die Bibel, die sagt, er gibt mir neue Kraft. Er gibt mir neue Kraft, das ist doch klasse. Sehr verständlich. Aber ist das auch eigentlich gemeint? Die Umstände deines Lebens machen dein Leben nicht aus. Die Umstände deines Lebens machen dein Leben nicht im Letzten aus. Es kommt nicht darauf an, in zu sein, es kommt darauf an, auf das Innere. Egal wie viel Glück, Erfolg oder Besitz du hast oder auch nicht, deine Seele wird dadurch nicht automatisch besser. Und deine Seele bleibt. Dein innerer Mensch ist alles, was zählt. In 100 Jahren, in 150 Jahren wird nicht mehr viel von dir übrig sein, außer dein Inneres, deine Seele, dein Herz. Für mich ist daher entscheidend der Zustand deiner Seele. Seele, das klingt schon so ein bisschen abgehoben. Was heißt es? Im Hebräischen ist es die Nefesh, die Kehle, der Hauch, der Lebensodem, der Atem. Ich sage am besten der innere Mensch, das Innenleben, wie bei der Paprika, das Innenleben. Das sieht man von außen manchmal nicht, was da so alles drin steckt. Mein Inneres, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Prägungen, meine Vergangenheit, meine Sehnsüchte, auch meine Verletzungen und Enttäuschungen. Mir geht's gut, wenn das Denken, mein Wille und mein Körper zu dem zusammenpassen, wozu ich gemacht bin. Wenn alles in Einklang mit dem Schöpfer ist, eine, können sagen, eine gesammelte Seele, die aufatmen kann. Die Frage ist, wie geht's dir? Wie geht's deiner Seele, deinem inneren Menschen? Wie geht's deiner Einheit von Körper, Seele und Geist? Vieles Äußere bleibt derzeit liegen. Große Reisen sind nicht möglich. Aber die Reise zum Inneren, zum Herzen, zu deiner Seele, die ist immer möglich und das ist die spannendste Reise, die es gibt. Was ist dort los? Wie geht's dort voran? Dein innerer Mensch, die innere Seele, sie kann zerrissen sein. Zerrissen sein. Der Körper zieht uns in die eine Richtung, das Denken in eine andere. Und der Wille kommt nicht hinterher. Und ich lebe entgegen der Werte, die mir eigentlich wichtig sind. Wir brauchen dann eigentlich Sammlung und Einheit, dass alles zusammengehört. Dass die Teile wieder zusammengesetzt werden, die tagsüber so zerfallen sind. Aber wie das so ist, an anstrengenden Tagen suchen wir meistens die Zerstreuung, wo alles noch weiter auseinanderfällt, berieseln uns. Ja, wie oft verlieren wir uns selbst. Im Alltag, im Stress, im Streit, in Schuld, wer ist mit sich selbst wirklich im Reinen? Das sind ja so zwei Sprichworte. Aber dahinter steckt doch eine Wahrheit. Wie oft komme ich selber nicht raus, aus mir selber, aus meinem Ärger, aus meiner Traurigkeit, aus meinen schlechten Gewohnheiten, aus meinem trägen Trott? Wie schlecht komme ich oft raus aus meinen Bindungen, aus meinem wenigen Selbstvertrauen, aus meiner Selbstverachtung, Wie schlecht komme ich oft raus aus meinem Misstrauen gegenüber Gott und anderen? Wie schlecht komme ich oft raus aus Schuld? Wie oft bin ich nicht so, wie ich eigentlich sein will? Wie oft bin ich nicht so, wie Gott mich eigentlich gedacht hat? Dieser schöne Satz von Ödin von Hörwart: Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Der innere Mensch. Gott ist der Liebhaber deiner Seele. Gott, der gute Hirte, ist der Liebhaber deines inneren Menschen. Aber was genau ist nun gemeint mit er erquickt meine Seele? Es ist spannend, da auch in das Hebräische hineinzuschauen. Da heißt es Schuf, Schuf, das heißt umkehren. Vielleicht sehen wir das Bild. Umkehren, das ist wie wenn ein Auto umgekehrt ist. Das muss wieder andersrum gestellt werden. Erquicken heißt hier zurückbringen, umkehren, zuwenden, zurückholen oder auch wiederherstellen, also reparieren, wenn so ein Holzsteg repariert wird. Das schenkt Lebenskraft und Vitalität. Also er erquickt meine Seele heißt, er bringt mich wieder zurück, er puzzelt mich wieder zusammen, er ordnet Dinge wieder neu. Das bringt kaum eine Bibelübersetzung rüber, schade. Eine, nämlich die von Buber und Rosenzweig, kann ich nur empfehlen. Buber und Rosenzweig, die schreiben an der Stelle, die Seele mir bringt er zurück. Klasse, finde ich ganz, ganz stark. Der gute Hirte bringt mir die Seele wieder zurück. Ich allein, meine Seele verkümmert. Ich kann sie nicht selber nähren, ich bin scharer Schaf. Ich brauche jemand, der sich kümmert um mich. Meine zersplitterte Seele kann nur von einer höheren Macht zusammengepuzzelt werden. Das Körper, Wille, Werte und Denken, dass es alles gut zusammenpassen zu Gottes Ehre und dass andere aufblühen können und ich selber. Das geschieht durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Dass dein guter Hirte dich leiten darf. Er will wiederherstellen. Darum will er dich weiden auf grünen Auen. Darum will er dich führen zum stillen Wasser. Deine Seele wird maßgeblich geprägt durch die Nähe oder Distanz zu ihm. Jesus Christus ist dein guter Hirte. Er will dein Inneres versöhnen, erfüllen, befrieden, beschenken. In seiner Gegenwart wird die Seele frisch, wird repariert und in Ordnung gebracht. Das tut uns gut. Er erquickt meine Seele, das steckt also viel mehr dahinter, als man vielleicht meint, als man schnell überliest. Das sind die drei Gedanken heute. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue, stilles Wasser. Und das dritte, er will meine Seele wieder zurückbringen und zusammenbringen. Das letzte ist noch eine kleine Aufgabe, neben dem Spiegel. Mir wird nichts mangeln. Am Frühstückstisch geht es weiter mit Psalm 23, Gott beschenkt dich reichlich. Nicht nur mit dem, was auf dem Tisch steht, sondern mit vielen Dingen. Count your blessings, gibt es eine schöne geistliche Übung. Das heißt, zähle deine Segnungen. Das ist eine wirkungsvolle Übung. Sei mal aufmerksam, an welchen Stellen du überall reich beschenkt und gesegnet wirst. Mach dir eine Liste oder nimm dir mal ein paar kleine Steine oder Kugeln in die eine Hosentasche und im Laufe des Tages, immer wenn dir was einfällt, wo du gesegnet bist, wo du dankbar wirst, nimm einen Stein oder eine Kugel aus der einen Tasche und mach sie in die andere rein. Und am Abend kannst du gucken, wie viele auf die andere Seite gewandert sind. Wir vergessen das nämlich so schnell. Also zähle deine Segnungen, zähle das, wo Gott dich beschenkt, wo er deinen Mangel ausfüllt, wo er dich führt zum frischen Wasser, zum stillen Wasser, zur grünen Aue, ja, und wo er dich zurückbringt, wo er dich zusammenbringt. Nehmt das mit in diese neue Woche, diesen Psalm 23. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Gott segne euch dabei. Amen.